Herzlich willkommen zum Rocket Vertrieb. Mein Name ist Hakan Mehili und in diesem Podcast geht es um B2B-Vertrieb, Schwerpunkt Sales Hunting und Leadership. Schön, dass du heute dabei bist. Heute sprechen wir über das spannende Thema Digitalisierung und welche Chancen sich für Unternehmen ergeben, wenn es um die Digitalisierung geht. Hierzu habe ich einen Experten eingeladen. Sein Name ist Heiko Jahn. Er ist Sales Director bei Oracle und hat langjährige Erfahrung im IT-Umfeld. Er kennt die Herausforderungen der Unternehmen sehr gut. Lieber Heiko, willkommen in der Show.
Hallo Hakan.
Was versteht man eigentlich bei dem Wort Digitalisierung?
Das ist eine gute Frage, die hätte ich gern von dir beantwortet.
Du bist der Experte?
Das würde ich jetzt mal so nicht sagen, weil das Spektrum ist einfach viel zu breit, um zu sagen, man kann da der Experte drin zu sein. Das Thema liegt ja da drin, worüber redet man in Digitalisierung? Redet man über neue Vertriebskanäle? Redet man über administrative Abläufe? Redet man über Produktionen, die digitalisiert werden und? Eins ist auf jeden Fall klar, egal über welchen Bereich wir reden, es liegt überall sehr, sehr viel Potenzial da drin.
Okay. Und du hast ja schon bereits sehr viele Erfahrungen mit Unternehmen, wenn du mit den Personen sprichst. Was sind denn die größten Herausforderungen, die du immer wieder hörst, wenn es um das Thema Digitalisierung in Unternehmen geht?
Ganz einfach, die alten Zöpfe abschneiden.
Okay, das bedeutet?
Naja, das, was gemacht wird, ist ja, Organisationen sind gewachsen, organisch, anorganisch. Und in dem Umfeld geht es halt darum zu sagen, man tut Dinge so, weil man sie die letzten Jahre schon so gemacht hat. Wir bauen Dinge aufeinander auf, weil Technologie etwas nicht abgebildet hat, was man gerne umgesetzt haben möchte in einem Businessprozess. Und jetzt geht es eigentlich darum, dass Technologie nicht mehr der Showstopper ist, sondern dass Technologie ein Enabler ist und dementsprechend auch die Dinge, die man umsetzen möchte, komplett neu gedacht werden dürfen. Ja, es gibt ja ein wunderschönes Sprichwort von Einstein, der gesagt hatte, die Probleme, die man gestern entwickelt hat, wird man nicht mit dem gleichen Gedanken wieder lösen. Und das widerspiegelt sich auch komplett im Bereich der Prozesse, wie heute Dinge in Organisationen gemacht werden. Nimm so ein Beispiel Personalführung, Appraisal. Gibt immer noch viele Unternehmen, die einmal im Jahr ein Appraisal führen, was ich als völlig fehlgeführt halte, ja, weil es muss eigentlich ein permanenter Dialog stattfinden. Und dann ist nicht dieses Jahresgespräch wirklich die große Entscheidung. Natürlich muss man irgendwann auch mal einen Cut machen und muss auch mal zurückblickend und sagen, man muss das Jahr rückblickend betrachten. Aber im Endeffekt ist ja der komplette kontinuierliche Austausch mit dem Mitarbeiter die große Herausforderung. Und so zieht sich das ja auch über alle Bereiche. Natürlich auch besonders in dem Bereich, über den wir ja im Wesentlichen reden, B2B, ERP, EPM, Enterprise Performance Management und Supply Chain Management. Das sind natürlich alles Dinge, wo die Industrie heutzutage extrem, sage ich mal, noch analog unterwegs ist. Man glaubt immer gar nicht, wie heterogen der Markt ist, wo es wirklich Vorreiter gibt, die extrem digitalisiert sind. Und es gibt Unternehmungen, die riesengroß sind, 140.000 Mitarbeiter und noch nicht mal wissen, wie viele externe Mitarbeiter sie in der Organisation haben. Ja? Und die liegen nicht bei 1, 2, 300, sondern die liegen bei 2, 3, 4.000. Ja? Und das ist eigentlich so der erschreckende Teil, wo man auch gerade glaubt, so große Trends, die im Markt bekannt sind, da denkt man, ja, das ist latest stage of technology. Und da stellt man doch immer wieder erschreckend fest, die arbeiten echt mit der Hand am Arm.
Wenn du jetzt sagst, die arbeiten noch sehr manuell, was bedeutet das, wenn wir jetzt die Personalabteilung nehmen? Bedeutet das, die arbeiten mit Papier und Stift oder...
Korrekt.
Also da, wie kann man sich das vorstellen?
Da wird noch mit Excel und PowerPoint gearbeitet oder einer Word-Datei, wo man sagt, wir machen jetzt mal deine Appraisal mit den Objectives, die wir dir fürs Jahr festgeschrieben haben und dann schreiben wir das mal manuell auf ein Blatt und machen anschließend die Schublade auf und stecken es dann mal da rein und warten, bis ein bisschen Staub drauf ist. Und dann holen wir es nach einem Jahr wieder raus, husten ein bisschen, wenn wir es abgestaubt haben und dann können wir nochmal darüber reden.
Kannst du etwas über das Wort Appraisal etwas sagen?
Nee, im Endeffekt ist es ja nichts anderes als das berühmt-berüchtigte Mitarbeitergespräch. Mitarbeitergespräch, wo man gemeinschaftlich, und das ist für mich das wichtige Thema, gemeinschaftlich Ziele vereinbart, die aus der Kombination bestehen, wo will die Unternehmung hin, wo will der Mitarbeiter hin und wo kann man gemeinschaftlich einzahlen. Gibt natürlich da auch unterschiedlichste Ausprägungen, wo man auch sagen darf, gerade für uns vertriebsorientierte Mitarbeiter, da kann man immer sagen, Zerbrechen ist relativ einfach, weil hast du dein Ziel erreicht, ja oder nein. Das ist aber zu kurz gesprungen, weil es ja auch um die Person, also um die Weiterentwicklung der Person geht. Mit Trainings, wie werden entsprechend bestimmte Dinge nachgehalten, wie akkurat bist du in deinem administrativen Tätigkeiten und. Da gibt es viele Aspekte, die man mit dem Mitarbeiter festsetzen kann, wo man sagt, das ist wichtig für die Unternehmung, für den Manager wichtig in der Zusammenarbeit mit dem Kollegen. Und das muss mal dokumentiert werden, weil, wie heißt es auch so schön im Vertrieb, Annahmen ist das Schlechteste, was man treffen kann. Ja, dementsprechend müssen Dinge ausgesprochen werden und auch dokumentiert werden und auch eine Transparenz haben für alle Beteiligten.
Ja, auf der anderen Seite, wenn das wirklich so manuell läuft, so wie du das erzählt hast, wenn ich mich jetzt als Mitarbeiter mal in so eine Situation hineinversetze und einmal im Jahr ein Gespräch führe, wo ich dann so und so weiß, dass das, was jetzt ausgefüllt wird, so und so in der Schublade landet, das ist doch irgendwie ein Frust. Also das ist ja nicht etwas, wo ich dann sage, hier, das bringt mir als Mitarbeiter Nutzen.
Das ist korrekt. Also das trifft den Nagel auf den Punkt. Auf den Kopf heißt das ja so schön. Die Frage ist natürlich, ist es auch immer eine eindimensionale Geschichte? Also muss das eine Unternehmung an den Mitarbeiter rantragen oder ist der Mitarbeiter heute auch so konditioniert, dass er es einfordern kann. Ja, und wir wissen selber, 12 Monate können sehr kurz, aber auch sehr lang sein. Und Veränderungen gibt es in vielen Dingen, dass Dinge, die auch für 12 Monate festgelegt werden, nach 3-6 Monaten eventuell komplett obsolet werden, weil einfach Parameter sich ändern und die Unternehmensstrategie verändert wird. Es wird ein Unternehmen dazugekauft, verkauft oder. Da gibt es viele. Deswegen ist diese 12-Monats-Perspektive gar nicht gegeben. Und am Schluss guckt man sich in die Augen und dann hängt es davon ab, wie gut man seinen Chef leiden kann oder er einleiten kann und macht dann die Bewertung hinten dran. Ja, und deswegen glaube ich einfach, es ist wichtig, dass das auch vom Mitarbeiter eingefordert wird, weil er sich auch weiterentwickeln will. Und Hakan, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe in meinem Leben schon mehr als einen Job gelernt, ja, weil die permanente Weiterentwicklung ist das A und O. Da sind wir alle in einem Stadium, wo wir auch sagen, wir haben noch 15, 17, 18 Jahre zu arbeiten. Da kommt noch einiges auf uns zu.
Absolut. Und das sucht ja auch ein Mitarbeiter. Also das ist ja auch etwas, wo also die Mitarbeiter oder die Kollegen, die ich kennengelernt habe, die wollen sich ja weiterentwickeln. Ja?
Und wenn widerspreche ich dir. Also es gibt wirklich, also warum widerspreche ich? Nein, es gibt solche und solche. Ja? Es gibt aber auch Menschen, die leben in ihrer Komfortzone und da leben die auch für 20, 30 Jahre extrem gut drin. Mhm. Und ich will da auch gar kein Fingerpointing oder sonst irgendwas machen. Das liegt auch nicht daran, ob das richtig oder falsch ist. Die Frage wird natürlich sein, wie viel Raum gibt es für solche Mitarbeiter mit so einer Einstellung?
Das stimmt, ja. Wenn du dir jetzt mal die Unternehmensgrößen anschaust, du bist in was für ein Unternehmensumfeld unterwegs als Sales Director? Sind das eher kleine Unternehmen? Ist es eher der Mittelstand oder große Unternehmen?
Ja, wir reden bei uns von sogenannten Named Accounts. Named Accounts sind im Prinzip Organisationen größer 1 Milliarde Revenue pro Headquarter in Deutschland im Jahr. Ja, also okay. Wir sprechen schon über die großen Organisationen. Jetzt ist 1 Milliarde auch noch, kann auch noch sehr überschaubar sein, ja, aber es kann natürlich auch Organisationen wie die kompletten DAX-Organisationen und. Okay. Die großen Blue Chips, die wir in Deutschland haben, sind da alle mit drin vertreten.
Okay. Wie offen sind die für das Thema? Also ist das bei denen schon angekommen oder hast du das Gefühl, wenn du so einen Kundentermin hast und dann da rauskommst, dass du denkst, oh, die leben noch im, keine Ahnung, im 19. Jahrhundert so ungefähr.
Naja, das ist so ein bisschen eine Geschichte, wo man sagt, wasch mich, mach mich aber nicht nass. Also natürlich weiß jeder, dass das Thema Digitalisierung ganz klar der Treiber für die Zukunft ist. Da kommen ganz viele Faktoren dazu. Das ist das Konsumentenverhalten, das Wettbewerbsverhalten, die geologischen, geografischen Aspekte, die mit reinkommen. Und da weiß natürlich jeder, dass ein Unternehmen, wir mal die Automotive-Branche, wissen wir, dass Autoverkaufen in 20 Jahren nicht mehr der Fokus ist, sondern die Mobilität der Fokus ist. Ja. Mhm. Das heißt, eine Unternehmung muss sich heute darüber Gedanken machen, wie stellen sie sich dafür auf. Da ist natürlich so die Geschichte, die Organisationen kennen das, ja, wissen das, müssen auch sich damit auseinandersetzen. Aber dann gibt es natürlich auch diese berühmt-berüchtigte Lehmschicht zwischendrin im Mittelmanagement. wo man sagt einfach, naja, aber uns ging es doch die letzten 20 Jahre extrem gut, wir haben doch sau viel Geld verdient und warum müssen wir jetzt etwas anders machen? Ja, das ist so ein bisschen die Komfortzone, wo wir auch vorhin drüber gesprochen haben.
Hatte Nokia auch gedacht, oder? Eine Zeit lang?
So sieht's aus. Das ist ein perfektes Beispiel. Oder nimm gerade aktuell, was in der Presse rumgegangen ist, nimm Thyssen. Ja, Thyssen hätte vor 10, 15 Jahren auch niemand gedacht, dass sie mal an einen Inder verkauft werden und im Prinzip da Sorge haben müssen, was ihre wirtschaftliche Zukunft angeht.
Hm. Ja. Macht es Sinn, das Thema ganzheitlich zu betrachten? Also wir haben ja unterschiedliche Bereiche in einem Unternehmen. Finance, HR. Würdest du eher empfehlen, das ganzheitlich zu betrachten und dann umzusetzen oder erst einen Bereich umzusetzen und dann zu übertragen auf die anderen Bereiche? Wie würdest du deine Empfehlung aussprechen?
Nee, man braucht eine Gesamtarchitektur. Ja, also man muss wissen, was die Gesamtstringenz angeht, weil halt einfach heute der Einfluss, wenn du beim Kunden anfängst und guckst, wie sich das in die Organisation bis zur Produktion, bis zur Abrechnung und durchzieht, ja, sind es Themen, die ganzheitlich betrachtet werden müssen. Kann man das alles in einem umsetzen? Auf keinen Fall. Das ist der berühmt-berüchtigte Elefant, den du in kleine Scheiben runterschneiden musst, weil ansonsten kriegst du nicht auf den Grill draufgebraten. Ja, so. Mhm. Und das ist schon so die Geschichte, wo man sich eine klare Architektur haben muss. Man muss einen Fahrplan haben. Der Fahrplan ist aber nicht mehr so in Stein gemeißelt, wie er noch vor 20 Jahren mit einer Systemarchitektur war, sondern der muss eine gewisse Agilität aufweisen können. Ja, und das ist das, was eine Organisation braucht. Und dann muss sie mit einem Schritt nach dem anderen arbeiten, weil du kannst nicht alles auf einmal angehen. Ja, du kannst den Kilimanjaro nicht an einem Tag hochmarschieren, egal wie stark du vorher trainiert hast. Ja, so, das muss man berücksichtigen.
Okay, also wir haben einmal das Thema Digitalisierung am Anfang geklärt. Ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Es ist wichtig, die Prozesse neu zu definieren und zum Einsatz der Digitalisierung kommt dann die Software zum Einsatz.
Software ist heute nur noch ein reiner Enabler. Ja, also ich sag mal, früher war es noch wichtig, was eine Software konnte. Heute ist das auf Neudeutsch sagt man so schön Give and Take. Ja, da macht sich keiner mehr einen Gedanken darüber. Es gibt Anforderungen, die müssen realisiert werden. Ansonsten brauchst du auch mit der Software nicht auf dem Markt zu sein. Mhm. Aber die Software ist nicht mehr das Entscheidende, sondern wie wird sie eingesetzt, wie agil ist sie, welches. Auch wieder ein schönes Passwort, Empowerment gibt sie der Organisation, um der Agilität Rechnung zu tragen, die ein Unternehmen braucht.
Jetzt gehen wir mal von der folgenden Situation aus. Du sprichst mit dem Management, erklärst das denen. Ja. Da kann ja die Frage entstehen, gut, haben wir verstanden, aber welchen Nutzen bringt es uns als Unternehmen langfristig oder welche Chancen bringen durch die Digitalisierung für uns als Unternehmen?
Die Frage ist eine ganz andere, die muss man gerade rumdrehen. Was für Anforderungen hat ein CEO, ein CFO und ein CIO heute, wie sie ein Unternehmen unterstützen, um den Anforderungen in dem Umfeld, wo sie agieren, gerecht zu werden? Ja, und da kommen ganz andere Anforderungen, als wir sie vor 15 Jahren hatten. Da ist auch ein Finanzbericht oder eine Konsolidierung von Büchern in 3, 4, 6 Wochen war noch möglich. Heute brauche ich die Zahlen in 24 Stunden, weil ich muss ganz anders, viel schneller agieren, um reagieren zu können. Bricht mir heute der Dollar weg und ich bin in einem global agierenden Organisation, brechen mir Umsätze weg, weil ich vielleicht nicht in der nötigen Menge Dollarfestschreibungen gemacht habe und darauf muss eine Organisation reagieren können. Mhm. Passiert irgendwas in Südamerika, Venezuela geht über die Wupper, weil sie wirtschaftlich sich kollabiert, kann ich das irgendwo anders kompensieren, wenn es einer meiner Absatzmärkte war? Und das sind alles Themen, auf die muss ich heute als Organisation handeln, muss ich mich drauf einstellen. Und da ist Zeit und einfach eine Dynamik sehr wichtig. Und Controlling findet sehr stark rückwärts betrachtet statt. Ich muss aber sozusagen die zukunftsorientierte Analyse muss ich mit reinbringen. Und da kommen wir in dieses ganze Predictive Analytics, Artificial Intelligence. Das sind die großen Schlagworte, die in der Zukunft eine Organisation mit unterstützen. Ja, und das ist, bin da auch mal sehr ehrlich, ich bin da sehr kritisch mit diesen Dingen auch, aber es ist eindeutig, dass da Dinge reflektiert werden, die wir zwischen unseren zwei Ohren nicht mehr so schnell umgesetzt bekommen.
Wer sind denn deine Ansprechpartner, wenn du mit den Unternehmen in Erstkontakt kommst?
ganz unterschiedlichster Couleur, dadurch, dass wir ja ein sehr breites Portfolio haben. Das ist wirklich von Head of Finance, Head of Controlling, Head of Tax. Mhm. Das sind die Ansprechpartner oder im Supply Chain, Head of Logistics und. Zielsetzung ist natürlich, dass wir immer gern einen gewissen Dialog mit den sogenannten C-Leveln haben, weil wir einfach wissen müssen, was treibt die um und wo kommt auch, sage ich mal, der Leidensdruck her, dass eine Organisation sich verändern will und eine Veränderung herbeiführt.
Okay. Würdest du sagen, es gibt Bereiche oder ja, Abteilungen, die sind da offener für das Thema?
Nee, also das hängt wirklich von Unternehmung zu Unternehmung ab. Also es gibt sehr kleine, extrem agile Unternehmen, die den Großen vormachen, wie das Schnellboot um die Barrieren drumherum fährt. Ja. Es gibt aber auch Kleinstorganisationen, sage ich mal, der gute deutsche Mittelstand, der eindeutig einer unserer stärksten Wirtschaftsfaktoren in Deutschland ist, der dann teilweise auch meint, sie müssten sich damit nicht auseinandersetzen. Ja. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Da gibt es auch Organisationen, wie eine Siemens, wie eine IBM, die sich ohne weiteres extrem gut aufgestellt haben und eine Veränderung herbeiführen und das machen. Haben sie das alle immer richtig zum richtigen Zeitpunkt? Gibt's nicht, ja. Aber es gibt Unternehmungen, die einfach zeigen, es gibt diese Veränderung, egal in welcher Größenordnung. Die Frage ist das Thema Mindset. Wie sieht die Zukunftsperspektive aus und wie sind auch die Visionäre in der Organisation und wie, sage ich mal, schlagkräftig sind sie auch, ja, um auch wirklich etwas zu verändern.
Ich spreche mir bei solchen Unternehmen, die du jetzt davor erwähnt hast, bei Großkonzernen, sprechen wir da von Monaten, Jahren, bis so eine Strategie umgesetzt wurde?
Das passiert nicht per Fingerschnipp. Also davon kann man sich komplett frei machen. Das ist ein Prozess, weil natürlich diese ganze Veränderung und Reorganisation einfach auch immer einen Faktor Mensch hinten dran hat. Und eins darf man nicht vergessen, wenn man eine Organisation verändert, reorganisiert, verliere deine Mitarbeiter nicht. Ja, du kannst, wenn du amerikanische Beispiele nimmst, die reorganisieren zweimal im Jahr. Da hat die Reorg noch nicht stattgefunden, dann ist schon wieder die nächste da. Und dann verlierst du die Mitarbeiter komplett und die wissen überhaupt nicht mehr, was ist und sitzen dann irgendwann da und sagen in dieser berühmt-berüchtigten Layback-Position und sagen, naja, sitzen wir es mal aus, weil in 6 Monaten ist ja eh schon was Neues da. Und dann warten wir mal, bis was nachhaltig da ist. Und das ist die Gefahr bei den ganzen Veränderungen, mit denen sich Organisationen konfrontiert sehen, dass die Mitarbeiter da gar nicht mehr so schnell hinterherkommen.
Da fällt mir dieser Satz ein, bei so Change-Prozessen Mitarbeiter nicht zu Betroffenen zu machen, sondern zu Beteiligten, also praktisch mitzunehmen in diesen Change-Prozess.
Das ist das A und O, die brauchst du. Wenn du die Mitarbeiter nicht da das komplette Commitment hast, wird alles drumherum, kannst du das 5-mal rot-grün-gelb verpacken und es wird nichts im Inhalt sich verändern.
Wie sieht denn eigentlich ein optimaler Tag aus für dich als Führungskraft, Heiko?
Am besten, wenn ich jeden Tag mindestens 4 bis 6 Stunden Zeit habe für Kunden und für Mitarbeiter. Das wäre mein idealer Tagesablauf, aber leider ist der Tagesablauf meistens so durchgetaktet, dass man sich bestimmte Sachen rausschneiden muss, aber das ist ja auch eigengewähltes Schicksal.
Fährst du da selber als Führungskraft auch mal raus zum Kunden oder machen das nur deine Kollegen, die in deinem Team sind?
Also erstmal bin ich im Vertrieb, weil genau die Kundenansprache das ist, was mich täglich motiviert, morgens aufzustehen. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als mit Kunden einen Dialog zu führen und ihn auf eine Reise mitzunehmen. Ja, das ist so das A und O. Also daher ist das schon wieder meine höchste Priorität. Das Zweite ist, ich habe mir ein Team zusammengestellt, die aus sehr senioren Mitarbeitern bestehen, aber auch aus vielen jungen Wilden. Und die brauchen auch jemanden, der sie nochmal an die Hand nimmt und mit ihnen durch die Gegend spaziert und wo man ihnen auch nochmal zeigt, wie kann es funktionieren oder eine Idee gibt. Weil es gibt ja nicht den Weg, erfolgreich zu sein im Vertrieb.
Wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben?
Sehr offen, sehr direkt und im Coaching-Stil.
Fehler? Sind die erlaubt bei dir?
Eindeutig. Nur wo gehobelt wird, fallen Späne und dann gibt es auch Fehler, die man machen kann. Die Frage ist für mich immer, und das ist das A und O, wie offen gehe ich damit um? Und das ist für mich das A und O. Ich möchte nie von einem Kunden angerufen werden, dass ein Mitarbeiter irgendwas falsch gemacht hat, sondern ich möchte von meinem Mitarbeiter erfahren, dass er einen Fehler gemacht hat und dann ist alles gut.
Was macht für dich eine gute Führungskraft aus?
Du hast heute aber wieder Fragen auf Lager. Nein, was ist eine gute Führungskraft? Also ich kann ja immer nur sagen, was sehe ich als gute Führungskraft? Ja, und dann ist ja natürlich auch immer die Voraussetzung, mit was für Mitarbeitern arbeitest du? Es gibt einfach unterschiedlichste Charaktere, die auch einen unterschiedlichen Führungsstil brauchen. Auch da gibt es nicht den Einheitsbrei. Ich persönlich schätze an meinem Chef oder auch an denen, wo ich sage, wenn ich mir einen Chef aussuchen dürfte, ist Transparenz, Offenheit, Ehrlichkeit und auch die Offenheit zur Diskrepanz. Ja, also, dass man auch Dinge offen ansprechen kann, wo man nicht immer einer Meinung ist, weil nur so kann man sich weiterentwickeln.
Suchst du eigentlich noch Kollegen in deinem Team?
Wir suchen immer Kollegen. Wir sind eindeutig auf dem Expansionspfad. Wir wollen weiter die Füße in den Markt reinbringen und brauchen da gute, agile, heiße, hungrige Vertriebler.
Hätte ein Verkäufer, der jetzt keine langjährigen Erfahrungen hat mit IT, mit dem kompletten Verkaufsprozess, offen und ehrlich, hätte er eine Chance bei dir anzufangen? Oder sagst du da schon, da ist die Verantwortung eigentlich zu groß, er sollte da vorher schon in einem anderen Bereich schon Erfahrungen sammeln und dann sich bei mir melden? Wie gehst du damit um?
Ich habe das realisiert im letzten Jahr. Ich habe einige Leute eingestellt. Davon sind 50% wirklich die jungen Wilden, die auch noch nicht viel Erfahrung haben, die aber schon so natürlich eine erste Sales-Erfahrung mitgenommen haben, aber lang nicht die Komplexität und von dem Portfolio und von den großen Kunden und auch von unserer Organisation mitgenommen haben. Aber das sind die, die einfach morgens aus dem Bett springen und sagen, ich will's machen. Ja, also da kommt dieser berühmt-berüchtigte Spruch. Es kamen ganz viele, die haben gesagt, das geht nicht. Und dann kam einer, der wusste es nicht und hat es einfach gemacht. Und das ist das, was ich mir von meinen jungen Wilden wünsche.
Ja. Hire for attitude, train for skills.
Korrekt.
Ja.
Gibt es nichts weiter zu sagen.
Okay, finde ich gut.
Weil Attitude ist das A und O, was du in einem vertriebsorientierten Job brauchst. Mhm. Ja, Skills kannst du immer drauf schaffeln. Ja? Also das kann man immer alles lernen. Aber die Attitüde, wie du unterwegs bist, wie du Dinge angehst, wie du mit Kunden interagierst, das kriegst du niemand mehr dran trainiert.
Das ist ja so die DNA oder so, die man dazu sagt.
Ja, also du musst halt
umzusetzen. Ja.
Genau, also es gibt da auch, also das heißt ja auch immer, jeder Verkäufer kriegt den Kunden, den er verdient. Und es gibt auch da nicht das Einheitsmaß, was richtig oder falsch ist. Ja. Da kommt es aber trotzdem drauf an, wie reflektiert ist der Mitarbeiter. Ja, und wie mein Lieblingswort ist, wie smart ist er. Aus dem einfachen Grund, dass du wissen musst, und Hakan, ich weiß nicht, hast du mal das Training der Farbenlehre mit Rot, Grün, Blau und Gelb gemacht?
Nee, habe ich noch nicht gemacht.
Kann ich dir nur empfehlen.
Okay.
Ist sensationell, beschreibt nichts anderes als Charaktere, also jeder besteht aus 4 Farben und hat eine dominierende Farbe. Und der Blaue ist zum Beispiel so ein klassischer Controller, der nicht wissen will, das sind ungefähr circa 100 Kilo, sondern der will wissen, dass das 99,87 sind.
Okay.
Ja, und der Rote sagt nicht, ich komme sie mal vorbei, dann sagst du ja, in 14 Tagen hätte ich Zeit, sondern beim Roten bist du am besten in 2 Stunden an seiner Tür. So, und das sind so Themen, die du reflektieren musst. Und wenn du das reflektierst, ja, dann bist du erfolgreich in der Sozialkompetenz, im Umgang mit anderen Menschen.
Wie heißt der Test?
Das ist kein Test, das ist ein Training. Das gibt es ein Vertriebstraining. Ich muss mal den genauen Namen gucken. Ist aber so eine Farbenschule mit den Farben Rot, Grün, Blau, Gelb. Ja, das sind die 4 Farben. Und wie gesagt, jeder Mensch besteht aus allen Komponenten, aber hat halt ein dominierendes Element.
Okay.
Ja, so. Und es ist ein sensationelles Training. Das beste Training habe ich schon 2-mal gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen.
Das schickst du mir nachher bitte und ich packe das in die Shownotes dann rein, ja?
Ja.
Was macht einen guten Verkäufer für dich aus?
Empathie.
Okay.
Offenheit, Ehrlichkeit, in der Lage, Fragen zu stellen, zuzuhören.
Und die Winner-Attitude? mit der Einstellung in die Sache reinzugehen?
Ja, er muss es wollen. Ja, und da gibt es auch keinen Weg. Also so nach dem Motto, ich könnte eventuell nur Zweitbester werden, gibt es nicht.
Ja.
Du bist, wo bei dir vorne ist, ist der Sieg. Ja, genau. So, und alles andere geht nicht. Ja, wenn du nur einmal zweifelst, das ist so eine klassische Geschichte, wo du sagst, nur mit einem gewissen Augenhöhe, die du dem Kunden entgegentrittst und sagst, ich bin dein Mann, ich bin dein Ansprechpartner, mhm, und jede Minute Zeit, die du mit mir verbringst, bringt dir etwas. Ja, mhm. Also du brauchst nicht mehr zum Kaffee trinken rauszufahren und dich über den letzten Urlaub zu unterhalten oder zu fragen, ob du ein Golf-Handicap hast oder sonst irgendwas. Das nimmt er gerne mal mit, ja, das ist gar keine Frage, aber der muss grundsätzlich das Gefühl haben, die Zeit, die er mit dir verbringt, bringt ihm was.
Hartnäckigkeit?
Eindeutig. Hartnäckigkeit, aber auch eine gewisse Geduld und Langatmigkeit. Ja, das ist so die Kombination. Man muss immer so das nötige Gefühl haben, etwas nicht zu overpacen, ja, auf der anderen Seite aber trotzdem dran zu bleiben und damit umzugehen.
Ja. Okay. Seit wie lange bist du schon Führungskraft?
Ich habe angefangen mit Führungskraft 2007. Habe dann mal zwischendrin noch mal 3 Jahre Pause gemacht, weil ich dann irgendwann auch mal müde war von Mitarbeitern führen.
Okay. Hast du dir das selber beigebracht?
Ich habe im Vorfeld zu dem Gespräch, habe ich lang drüber nachgedacht, wie hat das eigentlich funktioniert, mit dem, dass ich Führungskraft bin. Wenn ich ehrlich bin, ja, das ist schon so eine Do-it-yourself-Geschichte, weil du natürlich irgendwann in Jobs kommt, wo einer glaubt, dass du der Richtige bist. Ja, also so diese klassische Karriereplanung, wo du Weiterentwicklungen machst, um Führungskraft zu werden, hat bei mir nicht stattgefunden. Ja, auf der anderen Seite machst du ja, wenn du im Vertrieb bist, machst du ja immer so einen Hobbypsychologenkurse, machst du ja alle auch, ja, was extrem interessant und gut ist. Und je nachdem, wie du auch sozialisiert bist, gibt es bestimmte Selbstverständlichkeiten, die in deinem Gen drin sind, was auch Mitarbeiterführung, offene, zielorientierte Führung angeht. Und allein der respektvolle Umgang mit Mitarbeitern und solche Geschichten, das sind so Dinge, die kann man trainieren, das ist keine Frage. Aber ich glaube, ich käme nie auf die Idee, einen Mitarbeiter anzuschreien oder sonst irgendwas. Ja, das gehört sich für mich einfach nicht, das ist kein respektvoller Umgang. Ja. Und da gibt es immer wieder so Szenarien, wo dann auch darauf referenziert wird in Führungskräftenseminaren und solchen Geschichten. Das ist für mich obsolet. Ja. Und da ist halt wirklich einfach die Frage, wie bist du sozialisiert worden, in was für einem Umfeld? Bist du Teamplayer, ja oder nein? Und das sind so die Fragen, die sich daraus ergeben.
Also meine Meinung zu Führungskraft ist, die richtigen Personen zu rekrutieren und dann dafür Sorge zu tragen, dass das Team erfolgreich ist.
Ich meine, gerade im Vertrieb, also ich denke, da muss man auch ein bisschen unterscheiden, über was für eine Organisationseinheit man redet. Ich glaube, Vertriebler sind wesentlich heterogener und das ist auch gut so. Und dadurch auch, sage ich mal, ein bisschen spannender zu führen, weil du musst trotzdem den roten Faden für alle haben, aber trotzdem eine individuelle Ausprägung. Braucht man das im R&D-Umfeld? Braucht man das, wenn man so eine reine Finanzabteilung hat oder so? Da kann man, glaube ich, schon noch ein bisschen stringenter und die Ausprägung der Individuen etwas schmaler halten. Bei Vertrieblern machen ja gerade diese charismatischen Typen, die eindeutig schwer zu führen sind, echt was aus.
Ja, schwierig zu führen, ja. Ich vergleiche das mit dem Lambo mit 600 PS, den kann auch nicht jeder fahren, aber so die es können, ja, die beherrschen den Wagen und die bringen die PS dann auch auf die Straße.
Ja, fahren kann erstmal grundsätzlich jeder, aber die Frage ist halt, ob du über 50 km/h und über den zweiten oder dritten Gang rauskommst. Also das ist die Variante und ob es dann noch Spaß macht.
Ja, noch eine abschließende Frage, Heiko, an dich, folgendes. Mal angenommen, ein Unternehmen beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung jetzt. Ja. Welche 2, 3, 4 Tipps würdest du diesem Unternehmen mitgeben, wenn es um das Thema Digitalisierung geht? Wie sie da am besten vorgehen?
Ich glaube, das Allerwichtigste, was die Unternehmung braucht, ist ein klares Ziel. Also was wollen Sie erreichen durch Digitalisierung? Ja, also ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch und sage, wenn du den Steinkohleabbau nimmst, das ist ein Bestandsbusiness, wo du in den nächsten 5 Jahren, außer dass es eingestellt wird, keine großen Veränderungen mehr hast. Ja, so. Wenn da alles gut ist, dann brauchst du auch keine Digitalisierung, weil das läuft so und das funktioniert. Das, was eine Unternehmung für sich klar machen muss, was für Voraussetzungen brauchen sie, damit sie ihr Business in 3, 5, 8, 10 Jahren noch erfolgreich umsetzen können? Beziehungsweise wird ihr Businessmodell, wie sie es heute machen, auch noch in 5 oder 10 Jahren so sein? Mhm. Wir haben das Beispiel vorhin Automobilbranche genommen. Ja, mhm. So. Und das ist das A und O. Und das Zweite ist, eine klare Governance für neue Prozesse festzulegen und diese kompromisslos umzusetzen. Mit den einzigen Ausnahmen für Compliance oder regularische Anforderungen in Länderorganisationen. Ansonsten gibt es eine Guidance, eine Governance und an der wird festgehalten. Und da kann nicht jeder Lokalprinz kommen und sagen, ich hätte aber gern heute den Knoten nicht links rum, sondern rechts rum, sondern da muss eine einheitlich festgelegt werden. Dazu kommt, du musst, um zu digitalisieren, heutzutage erst zentralisieren, dann standardisieren und dann kannst du wieder dezentralisieren. Ansonsten funktioniert die Digitalisierung nicht.
Okay. Alright. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir.
Das war das Interview mit Heiko Jahn. Wenn du Vertriebler bist und eine neue Herausforderung suchst, kannst du den Heiko sehr gerne über Xing oder LinkedIn kontaktieren.
Ja.
Oder das Thema Digitalisierung interessiert dich. Du hast ein offenes Ohr dafür, das ist in deiner Strategie mit eingebunden, kannst du den Heiko Jahn auch sehr gerne über Xing oder LinkedIn kontaktieren.
Sehr gerne, freue mich.
Vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche dir maximalen Erfolg und Happy Selling.
Happy Selling.
Ciao.